Ortschaften, die übrigens hier erwähnt werden, sind bis auf eine Ausnahme samt und sonders in der heutigen Türkei. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas, genau wie in Antiochia, zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Doch jene Juden, die nicht bereit waren, sich dem Evangelium zu unterstellen, hetzten die jüdische Bevölkerung, die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite Nichtjuden, ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge, einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lykaonien. Sie gingen in die Städte Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an, und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er zu ihm mit lauter Stimme: "Steh auf! Stell dich auf deine Füße und richte dich auf." Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los. Und die Leute riefen auf Lykaonisch: "Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns heruntergekommen." Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: "Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von diesen Göttern abzuwenden, die gar keine Götter sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude." Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf den Herrn und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Gemeindegeschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten.
Eigentlich könnte man in der Apostelgeschichte lesen, wo immer man will. Immer hätten wir mit Menschen zu tun, die verfolgt werden, die gefangen sind, die verhört werden oder sich irgendwie auf der Flucht befinden. Können Sie die Apostelgeschichte aufschlagen, wo Sie wollen? Meistens haben wir es mit solchen Menschen zu tun. Das ist eine Wirklichkeit, die wir gerne übersehen, weil sie uns eine sehr unangenehme Seite unseres Glaubenslebens aufzeigt. Natürlich, wir hören lieber davon, dass der Glaube an Jesus Christus unser Leben erfüllt und Freude und Friede bringt. Das stimmt natürlich alles und ich sage auch heute gar nichts anderes. Aber es stimmt genauso, dass der Glaube an Jesus Christus viel Unangenehmes mit sich bringt, mit sich bringen kann. Das wir nicht hätten, wären wir nicht Christen. Von dem sprechen wir weniger gern. Aber von dem möchte ich heute Morgen sprechen, denn heute ist ein besonderer Tag. Wir haben den Tag der Verfolgten, Sonntag der Kirche, also der verfolgten Kirche, wenn man vielleicht das Licht da runter machen kann, sieht man das Emblem hier. Das ist letzten Sonntag gewesen und als Ausweichsonntag ist dieser Sonntag. Das sind die offizielle Sonntage, das hat man seit 5 Jahren. Einen Tag, wo man sich besonders damit beschäftigt, dass es Christen gibt, die verfolgt werden in dieser Welt. Und da werden wir uns heute Gedanken machen und das heute uns ansehen und mal sehen, was das bei uns vielleicht auch persönlich in Bewegung bringt. Also Leben im Widerstand, wir sehen zuerst Wachstum im Widerstand und dann Erfolg und Niederlagen. Paulus war bereits in Antiochia, in Pisidien. Wir sehen hier diese Karte. Und er verkündigte da erfolgreich das Evangelium. Wir sehen hier das Antiochia, in Pisidien ist das hier oben. Und das ist das andere Antiochia, das war eigentlich das Zentrum. Von da wurde Paulus ausgesandt zu den Missionsreisen. Und das Antiochia in Pisidien ist dort oben. Da sehen wir dann auch Ikonion, Lystra, Derbe, das haben wir jetzt alles gehört. Das war dann seine erste Missionsreise. Paulus war in Antiochia sehr erfolgreich. Fast die ganze Stadt kam zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören in Antiochia. Das passte nicht allen Menschen. Dieses Wachstum an Zuhörern und interessierten Menschen rief die auf den Plan, die nichts vom Evangelium wissen wollten. Und sie wurden neidisch auf den Erfolg des Paulus. Sie wurden neidisch, dass da so viele Menschen hingehen und zu ihnen so wenige kommen. Dass sich die Leute interessieren für das, was Paulus sagt, aber nicht mehr für das, was sie sagen. Da mussten sie handeln. Und so fingen sie an, Paulus zu beschimpfen, wenn er sprach, und ihm öffentlich in allem, was er sagte, zu widersprechen. Schließlich erreichten diese Leute durch ihr Beziehungsnetz, das sie hatten in Antiochia zu einflussreichen Einwohnern, dass Paulus und Barnabas aus der Stadt verwiesen wurden. Das war damals möglich, das war übrigens auch schon in Zürich möglich. Heute ist das weniger denkbar, so dass man jemand sagt, du darfst nicht mehr in unserer Stadt sein. Aber da hat man einfach gesagt, wir wollen die nicht in unserer Stadt, sie sollen raus. Und so zogen sie nach Ikonion. Hier besuchten sie nach ihrer Gewohnheit zuerst die Synagoge, also der Ort, wo sich die Juden trafen, um Gottesdienst zu feiern und sich da versammelten. Sie erzählten dort von Jesus und was er für uns Menschen tat, dass er der erwartete Retter ist, der Sohn Gottes, den das Volk Israel ja erwartet. Und das taten sie mit einer solchen Vollmacht und Eindringlichkeit, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, an Jesus Christus glaubten. Also übrigens, es war so, im Römischen Reich hatten sich einige, also relativ viele Menschen fühlten sich zum Judentum hingezogen. Und die besuchten dann auch die Synagogen. Und viele von denen, die zuerst zum Glauben gekommen waren, waren diese Nichtjuden, die aber sich zum jüdischen Glauben hingezogen sahen, weil sie mit dieser Götterwelt des Römischen Reiches nicht viel anfangen konnten. Und von diesen Juden wie Nichtjuden sind nun viele zum Glauben gekommen. Das Wachstum setzte sich fort, aber da regte sich bereits wieder Widerstand. Einmal mehr waren es die Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die die Bevölkerung aufhetzten und Hass und Aggression gegen die Christen schürte, vor allem gegen Paulus und Barnabas. Aber die beiden, Paulus und Barnabas, gaben deshalb nicht auf. Sie ließen sich von diesen Machenschaften nicht einschüchtern, unerschrocken verkündigten sie weiter die Botschaft des Evangeliums. Es geschahen sogar Wunder, außergewöhnliche Ereignisse, die vom Herrn geschehen sind, die man nicht menschlich erklären kann. Gott hat diese Verkündigung unterstützt durch begleitende Wunder. Doch je länger sie in Antiochia wirkten, je massiver wurde der Widerstand. Schließlich bereitete die gegnerische Seite Nichtjuden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Und das heißt nichts anderes als sie wollten sie ausradieren. Steinigen kommt eigentlich einer Tötung gleich. Das werden wir noch sehen, dass Paulus das überlebt hat, ist an sich ein Wunder. Normalerweise überlebt man Steinigungen nicht. Sie wollten ihn also ermorden. Das ist das klassische Modell, wie Gemeinde Jesu wächst. Es ist sehr selten, dass Gemeinde Jesu wächst, ohne dass sich Widerstand aufbäumt. Das ist eine Illusion, der wir immer gerne verfallen, dort wo Menschen zum Glauben kommen. Bäumt sich Widerstand auf, von irgendeiner Seite. Es kann sogar von einer stark religiösen Seite sein. Und hier haben wir beides zusammen. Hier haben wir die Stadtregierung und wir haben die Synagoge, die sich stark macht gegen diese Bewegung. Immer wird das so sein. Überall, wo das Evangelium verkündigt wird, muss man mit Widerstand rechnen. Das ist das Normale, das Abnormale ist, wenn kein Widerstand kommt. Das ist ja auch schön. Ich sage nicht, es muss immer so sein. Aber das Normale ist eigentlich das. Und so sagt Paulus dem Timotheus in seinem Brief, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Alle müssen mit Verfolgung rechnen. Bis heute ist das so. Wenn wir hier die Karte, unsere Weltkarte sehen, die aktuelle Weltkarte, dann sehen wir, und das verkennen wir halt oft, weil wir in einer relativen Freiheit leben, wie viel Verfolgung in dieser Welt ist, wie viele Christen verfolgt werden. Die roten Länder, das sind Länder, die eine starke Diskriminierung kennen, wo auch Christen zum Teil massive Verfolgungen leiden. Das kann auch in den Ländern geografisch verschieden sein. Das war auch im Römischen Reich nicht immer in jedem Bereich des Reiches gleich stark vorhanden. Aber wir sehen, dass doch das viele Länder sind, wo Christen stark diskriminiert werden, bis hin zu massiver Verfolgung, bis hin zur Hinrichtung. Das kann von christlicher, das kann von religiöser wie von staatlicher Seite herkommen. Die Orangenländer sind Länder, die auch eine starke Diskriminierung kennen, die in regionalen sogar auch Übergriffe wie Anschläge, Christen, die umgebracht werden, Dörfer, die niedergebrannt werden, weil dort Christen leben. Dann die hellen Bereiche, das sind Länder, wo wir auch dazugehören, wo eine einigermaßen große Religionsfreiheit besteht. Es kann aber auch da vereinzelt zu Übergriffen kommen. Aber überall, wo wir leben als Christen, auch hier in Zürich, regt sich Widerstand. Vielleicht nicht so wie in Ländern, wo man um das Leben fürchten muss. Aber sobald eine gewisse Toleranzvereinbarung in unserer Gesellschaft verletzt wird, muss man mit Anfeindungen und Unterstellungen rechnen. Wir müssen nicht gerade Angst haben, dass wir die Stadt verlassen müssen, unsere Wohnung abgeben, wie das oft der Fall ist. Wir können hier weiterleben, aber wir werden dann so in die Schublade der extremen Fundamentalisten gesteckt, die irgendwie einen Knacks haben. Und vor allem, die den religiösen Frieden stören. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das Toleranzedikt lautet nämlich, jeder soll glauben, was er will, und so selig werden, wie er es für richtig hält. Jede Ansicht, die ein Mensch hat, egal welcher Religion er angehört, birgt einen Kern von Wahrheit, was übrigens auch stimmt. Überall ist ein Kern von Wahrheit. Und dann sagt man, es weiß eh niemand, was wirklich stimmt. Und wer nun behauptet, wie das Jesus selbst hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt, niemand gerettet wird, außer durch ihn, der bekommt große Probleme. Das passt nicht in die sogenannte Toleranz unserer Welt. Denn so spaltet man die Menschen in zwei Kategorien. In die, die Jesus kennen, und in die, die Jesus nicht kennen. Und dann ist das erst noch so ausschließlich, so einzigartig. Das ist unhaltbar und inakzeptabel für unsere tolerante Gesellschaft. Es ist so. Das war schon immer so. Die Christen erregten nicht Anstoß, weil sie ihren Glauben einfach für sich auslebten, sondern weil sie glauben, dass Jesus der wahre Gott und Retter ist und sie nicht mehr bereit sind, andere Götter in irgendwelcher Form anzubeten und zu ehren. Nur schon das ist eine Provokation unserer Gesellschaft. Nicht einmal, dass wir sagen, ihr müsst unbedingt an Jesus glauben, nur schon, dass wir sagen, da können wir nicht mitgehen, weil wir keinem anderen Gott die Ehre geben wollen, als unserem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind, oder wenigstens Gott ist der Meinung, und ich teile sie mit ihm, dass er der Gott aller Menschen ist. Und dass jeder Mensch, egal welcher Nation er angehört, egal welcher Religion er angehört, gerettet wird durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist die Provokation des Evangeliums, auch hier in Zürich. Im Römischen Reich zur Zeit des Kaisers Trajan schrieb Plinius, ein Konsul, der da die Länder verwaltete und begutachtete und die römischen Geschäfte erledigte, der hat immer so einen Briefwechsel geführt mit dem Kaiser Trajan, der war vermutlich so ein bisschen befreundet mit ihm und hat ihn dann immer gefragt, was er tun soll in diesem Fall und so weiter. Da zum Beispiel hat er geschrieben, einen Friseur gehabt, der hat ihm immer schön die Haare gemacht und das war ein netter Friseur. Dann hat er dem Kaiser geschrieben, du, der ist gar nicht römischer Bürger, könnte ich jetzt den nicht das römische Bürgerrecht verleihen, was meinst du und so. So hat er den Kaiser immer wieder gefragt und der Kaiser hat ihm dann geantwortet, das ist ein kleines Büchlein, weil es interessiert, es ist eine schöne Bettlektüre. Und hier, fragt er den Kaiser, weil er nicht so recht weiß, wie er sich gegenüber den Christen verhalten soll. Und dann sagt er ihm, du, ich weiß nicht so, wie ich das machen soll, ich sage dir jetzt, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Dann sagt er Folgendes, die haben dann Listen gemacht, und da hat es gesagt, gab es Listen, die und die sind Christen. Dann hat man die Christen geholt, und dann hat man ihnen gesagt, seid ihr wirklich Christen? Dann haben sie gesagt, nein, wir sind nicht wirklich Christen. Und dann wurde ein Zeremoniell gemacht. Das heißt es da, da gab es nun welche, die leugneten, Christen zu sein, die eben auf diesen Listen waren, dass sie eigentlich Christen sind, oder jemals gewesen zu sein. Sie riefen meinem Beispiel folgend die Götter an und opferten deiner Statue, also der kaiserlichen Statue, die ich mit den Götternbildern zusammen zu diesem Zweck heranbringen ließ. Weihrauch und Wein opferten sie. Außerdem lästerten sie Christus, und zu all dem lassen sich, so heißt es, wahre Christen nicht zwingen. Also er hat schon mal, muss ich erst mal vorstellen, um das zu machen, hat er die Götter geholt, verschiedene Götter hat er hingestellt, dann die Statue des Kaisers, der auch göttlich verehrt wurde, und dann wurden diese Menschen dazu angehalten, diesen Göttern Opfer zu geben, um zu zeigen, dass sie nicht Christus als einzigen Gott verehren. Das ist ein aussagekräftiges Bild für uns heute. Genau das, was hier dieser Plinius getan hat, genau das ist das, was die Gesellschaft von uns fordert und was sie unter religiösem Frieden verstehen. Jeder Glaube wird hingestellt und vor jedem muss ich mich anbetend verneigen und sagen, ja, das könnte auch richtig sein. Auch das möchte ich anerkennen. Alles hat irgendwie Platz, es hat nur nicht Platz, dass jemand einen Gott über alle Götter stellt. Das geht nicht. Das ist eine zu hohe Provokation. Wenn jemand um jeden Preis einem Gott treu bleiben will. Plinius, dieser Konsul, der konnte den Christen gar keine Straftaten nachweisen, hatte nichts in der Hand. Aber nur dieser Sachverhalt, dass es da Menschen gibt, die so verstockt sind, war für ihn unfassbar. Er schreibt, was es auch sein mochte, dass sie zu gestehen hatten. Sie hatten nämlich nichts zu gestehen, das hat er nicht gewusst, was sie eigentlich zu gestehen hatten. Was es auch sein mochte, was sie zu gestehen hatten. Ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdient auf jeden Fall Bestrafung. Also ihre Intoleranz in religiösen Fragen verdient Bestrafung, das bedroht das römische Reich, die Einheit des Reiches. Das muss bestraft werden, das war dann in der Regel der Tod, die Todesstrafe. Damals waren es die verschiedenen Götter. Hätten die Christen gesagt, Jesus sei einfach einer der Götter. Und sie wären gekommen und hätten gesagt, komm, wir haben da auch eine Statue von Jesus, wir stellen die auch noch zu den Göttern, wir möchten einfach, dass Jesus auch noch dasteht. Und dann beten wir den Kaiser an und die Götter und auch Jesus. Dann hätte Plinius gesagt, ja super, habe ich gar nicht gewusst, dass ihr so tolerant seid. Aber das geht nicht. Ich finde es interessant, dass er auch hier sagt, außerdem lästerten sie Christus und zu all dem lassen sich, so heißt es, wahre Christen nicht zwingen. Ein wunderbares Zeugnis von einem römischen Konsul, der gegen die Christen ist. Muss man den Christen ein Kränzchen winden? Sie geben nicht einfach den Glauben an Jesus preis. Bei uns sind es nicht Götter, sondern verschiedene Vorstellungen, die über Jesus bestehen. Jedem seinen eigenen Jesus ist unsere Devise. Aber niemand soll behaupten, er hätte den einzigen wahren Jesus erkannt. Das ist arrogant. Niemand soll behaupten, man komme nur durch Bekehrung und Wiedergeburt in den Himmel. Niemand soll es wagen zu sagen, dass Jesus, der sich in der Bibel offenbart hat und in der Bibel uns verkündigt wird, dass das der einzige wahre Jesus ist. Wehe dem, der behauptet, Buddha, Allah, Jesus und so weiter seien im Grunde nicht dieselben Gottheiten, sondern behaupten, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Wenn wir das laut sagen, dann merken wir den Widerstand auch in unserer Gesellschaft. Wenn wir sagen, ja, ist schön, wenn du deinen Gott hast und ich habe meinen Gott und jeder soll für sich und so, dann finden das alle cool. Aber wenn das zum Tragen kommt, was wir wirklich glauben, dass Jesus der wahre Gott ist und dass er der Retter ist für alle Menschen, dann werden wir merken, dass sich Widerstand regt. Wir werden, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wenn unsere Gemeinde wächst, automatisch Widerstand erleben. Man wird über uns Dinge erzählen, die nie und nimmer stimmen. Man hat von den Christen erzählt, sie würden Kinder opfern. Absoluter Betrug. Man kennt Dinge aus der Reformationszeit, was über die Täufer gesagt wurde. Das ist eine Katastrophe, was Zwingli von der Kanzel von Zürich über die Täufer verkündigt hat, war einfach Lüge. Und man hat das über Jahre geglaubt. Und dann kamen glücklicherweise die Forscher, die Historiker, die haben die ganzen Schriften aufgearbeitet und plötzlich hat sich das ganze Bild dieser Täuferbewegung völlig geändert, weil man auf einmal entdeckt hat, das waren nicht die Monster der damaligen Zeit. Das waren einfach Menschen, die ihren Überzeugungen treu bleiben wollten. Die haben keine Kinder geopfert und überhaupt nichts. Die haben nicht betrogen und so weiter. Es wird immer Widerstand geben. Und es wird immer über Christen Dinge erzählt, die nicht stimmen, die unwahr sind oder halbwahr. Dinge, die man in sie hineinprojiziert. Und mit dem müssen wir leben. Und deshalb, ich sage es immer wieder, müssen wir als Christen immer vorsichtig sein, wenn andere über Christen sprechen. Und Negatives erzählen, muss das bei uns durch 10 Filter durchlaufen. Weil wir nie wissen, ob das schlussendlich eine Verleugnung ist. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir so Dinge hören, mit diesem Respekt das auch verarbeiten. Und dass ich auch erwarten darf, wenn jemand etwas über mich sagt, dass der andere Christ das auch durch einige Filter durchlaufen lässt. Bevor er einfach zustimmt, unbesehen. Denn das ist immer, wird immer so sein. Und Timotheus, dem Paulus sagt Timotheus, bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen, um Jesu willen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Und all den Christen, die verfolgt werden heute, auch am heutigen Tag, wird Gott die Kraft geben, bin ich überzeugt. Die Missionsreise ging dann weiter, also Paulus und Barnabas sind dann eigentlich geflohen, aber vorwärts, nicht rückwärts, nach Lystra. Erstaunlich, dass sie nach diesen schwierigen Erlebnissen jetzt schon zweimal wieder mussten sie weiter, trotzdem weitermachten. Sie hätten die Reise abbrechen können und sagen, hey, das bringt ja gar nichts. Jedes Mal, wenn es am besten geht, dann kommt der Widerstand und wird alles wieder kaputt gemacht, was wir aufgebaut haben. Wir hören auf. Wir verkraften das nicht. Und am Ende kostet uns das ja noch das Leben. Komm, wir gehen zurück nach Antiochia in unsere Heimatgemeinde. Dort war es noch schöner. Dort sind noch mehr, die mit uns unterwegs sind. Aber Paulus wusste, dass das zur Ausbreitung des Evangeliums gehört. Nach Gottes Plan haben wir gehört, so sagten sie zu ihnen, so haben sie die Gemeinden unterwiesen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Rückschläge konnte Paulus einstecken. Es war für ihn kein Grund abzubrechen, weil er wusste, das gehört zur Ausbreitung des Evangeliums, dass sich Widerstand regt. Und wie er das verkraften konnte, entdecken wir im Römerbrief, wie Paulus solche Situationen verarbeitet. Er sagt im Römer Kapitel 8, Vers 18, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Also Paulus hat diese Sicht vor Augen gehabt, wo er gesagt hat, wenn ich sehe, was für eine Herrlichkeit Gott für mich bereithält, so ist das, was ich jetzt erlebe, unbedeutend. Kein Grund abzubrechen. Und wenn ich dann erst noch dran denke, was die Menschen für eine Zukunft haben, die Jesus in ihr Leben einladen, die haben dann auch diese Herrlichkeit vor sich. Das ist es mir wert, das, was ich jetzt leide, zu ertragen. Das war die Kraft. Das war die Quelle, aus der Paulus schöpfte. Nun, als sie von Jesus erzählten, saß ein Zuhörer dort, der seit seiner Geburt gelähmt war, und Paulus beobachtete diesen Mann aufmerksam, und als er sah, dass er an Jesus glaubte und beginnt zu vertrauen, sagte er ihm, steh auf und geh. Stand auf und ging. Das war natürlich ein Riesending. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben jemanden, der von Kind an gelähmt ist. Ich sage, steh auf und geh. Da gucken ja alle hin. Das ist ja unwahrscheinlich, so etwas. Das war ein Aufruhr. Und jetzt dachten die, jetzt sind die Götter zu uns gekommen. Und sprachen untereinander auf Lykaonisch, und Paulus und Barnabas kannten diese Sprache nicht. Sagen sie, die Götter haben Menschengestalt angenommen. Und sie nannten Barnabas Zeus, weil Zeus war der griechischen Götterwelt an der Spitze. Er war der Gott, der halt nicht so sprach. Und Hermes, das war so wie der Bote des Zeus. Und deshalb haben sie dann dem Paulus den Hermes gesagt, weil er gepredigt hat. Dann haben sie den zu Götter gemacht, dann sind sie gesputet, haben den Priester, den Zeuspriester geholt, mit der ist dann gekommen, mit einem Stier, dann wollten sie das schlachten. Und Barnabas und Paulus versuchten sich zu orientieren, was geschieht da eigentlich, was machen da diese Leute? Und dann wurde das ihnen erklärt. Dann waren sie völlig geschockt. Und zerreißen ihre Kleider, also ein Ausdruck höchster Empörung, und versuchen diese Leute nun zu beschwichtigen. Wir sind doch auch nur Menschen. Wir sind doch keine Götter. Wir sind Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Und mit Mühe und Not gelang es ihnen, wenigstens die Leute davon abzuhalten, dass sie ihnen praktisch ein göttliches Opfer darbrachten, dass sie als Götter verehrt wurden. Und interessant hier auch, aber auf das will ich jetzt nicht genauer eingehen, ist, dass sie jetzt ganz stark argumentieren mit Gott, dem Schöpfer, der die Welt gemacht hat, der euch ernährt, der euch Gutes zukommen lässt. Sie berufen sich auf den Schöpfergott. Aber jetzt konnten sie die Menge beschwichtigen, wenigstens, dass sie aufhörten zu opfern. Aber nun nimmt das Geschehen eine schreckliche Wende. Wieder kreuzen Feinde des Evangeliums auf, wiegelten die Bevölkerung in Lystra auf, sodass die eben noch Paulus als Hermes verehren wollten und ihm Opfer darbringen, bereit wurden sie, ihn zu steinigen. Unfassbar. Zuerst wird er hochgehoben, wie ein Gott gefeiert, und Hand und Kehr ist man bereit, Steine auf diesen Menschen zu werfen, der eben einen Menschen geheilt hat. Knall auf Fall, völlig überraschend. Der anfängliche Erfolg schlug um in eine absolute Niederlage. Am Ende liegt Paulus gesteinigt am Boden, alle meinen, er wäre tot. So weit kann es kommen. Immer wieder sterben Christen, weil sie Christen sind. Paulus war noch einmal davongekommen, aber Und er hatte sich erstaunlicherweise von dieser Steinigung erholt. Doch später wurde er, so sagt es die Überlieferung, selbst doch auch hingerichtet. Man hat ihn geköpft. Weil er das Evangelium verkündigt. Christen wissen nie, wann die Stimmung umschlägt. Das war schon bei Jesus so. Denken wir nur an die, als Jesus die 6000 Menschen, Johannes Evangelium Kapitel 6, da wollten sie ihn auch als König feiern. Am Schluss stand er allein mit seinen Jüngern da. Sind ihm alle weggelaufen. Christen wissen nie, wann die Stimmung umschlägt. Heute sind wir geduldet, morgen vielleicht verspottet und übermorgen die Sündenböcke. Für irgendetwas, was passiert, müssen vielleicht Christen hinhalten, weil wir vielleicht den Religionsfrieden stören, weil wir so bockig sind oder wie auch immer. Irgendwie werden wir dann halt zur Verantwortung gezogen. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Dieser Hass kann ganz unverhofft über Christen kommen, so wie seinerzeit auch in Rom, im Römischen Reich zur Zeit Nero. Das war auch so ein Umschlag. Plötzlich hat sich alles auf die Christen gestürzt. Die waren so nur so ein bisschen geduldet. Und Nero hat ja Rom angezündet, das wusste zwar eigentlich jeder, aber Nero hat dann versucht, das irgendwie der Verdacht von sich abzulenken, und als er dann sich gar nicht mehr zu helfen wusste, dann hat er den Verdacht, dass Rom in Brand gesetzt wurde, auf die Christen gelenkt. Und ich lese jetzt euch mal diesen Abschnitt aus der römischen Geschichte, und das hat nicht ein Christ geschrieben, sondern ein römischer Geschichtsschreiber, der überhaupt nichts von Christen hält, das werdet ihr merken. Aber nicht menschliche Hilfe, nicht freigebige Spenden, oder Sühnemittel für die Götter konnten das schlimme Gerücht aus der Welt schaffen, der Brand sei auf Befehl des Nero gelegt worden. Weil er wollte Rom neu aufbauen, moderne Stadt machen. Und er konnte das einfach nicht, durch alles, was er versucht, konnte er das nicht von sich wegbringen. Und so schob Nero, um dieses Gerücht zu ersticken, die Schuld auf andere und verhängte über die, die durch ihr schändliches Gebaren verhasst waren und im Volksmund Christianer hießen, die ausgesuchtesten Strafen. Dieser Name leitet sich von Christus ab, der unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Übrigens, wer immer meint, es gäbe außerbiblisch keine Zeugnisse von Jesus, hier haben wir es von Tacitus, einem römischen Geschichtsschreiber. Der für den Augenblick unterdrückte, verhängnisvolle Aberglaube griff von Neuem um sich, nicht nur in Judäa, wo dieses Übel entstanden war, also sehen wir, der hält nicht viel von Christen und vom christlichen Glauben, sondern auch in Rom, wo alle Scheußlichkeiten und Abscheulichkeiten aus der ganzen Welt zusammenströmen und freudigen Anklang finden. Und so wurden zuerst die Personen verhaftet, die sich als Christen bekannten, dann aufgrund von deren Aussagen ein weiterer großer Personenkreis, und sie wurden nicht nur des Verbrechens der Brandstiftung, sondern auch des Hasses gegen das Menschengeschlecht für schuldig befunden. Das erschüttert mich jedes Mal, wenn ich das lese. Christen, die die Botschaft der Liebe verkünden, werden als des Hasses gegen das Menschengeschlecht schuldig gesprochen. Da sehen wir, wie schnell etwas kehren kann und wie anders interpretiert werden kann. Man sagt dann, ihr seid gar nicht die, die die Menschen lieben, sondern ihr seid die, die die Menschen hassen. Das ist fürchterlich. Wie da alles verdreht wird. Verleumdungen. Und mit den Todgeweihten trieb man noch seinen Spott. Man hüllte sie in Tierhäute und ließ sie von Hunden zerfleischen. Oder sie wurden ans Kreuz geschlagen und für den Flammentod bestimmt. Nach Tagesschluss als Beleuchtung für die Nacht verbrannt. So dieses Schauspiel. Für dieses Schauspiel hatte Nero seinen Park zur Verfügung gestellt. Man hat Christen als Straßenlampen verwendet, um den Verdacht von eigener Schuld abzulenken. Ich möchte das nur sagen, damit uns bewusst ist, wie wie schnell auch in einem Volk eine Stimmung irrational umschlagen kann. Unerklärbar. Es gab keinen Grund, die Christen für das verantwortlich zu machen. Und plötzlich fällt alles auf sie. Und man sagt alles Schlimme über sie. Und alles Dinge, die nicht stimmen, einfach damit man das, was man tut, rechtfertigen kann, auch vor sich selber. Das ist immer wieder so geschehen, man könnte durch die ganze Geschichte gehen. Das war nicht nur zu jener Zeit so, das ist auch heute noch so. Christen gelten dann als Unmenschen, eigentlich als gar keine Menschen mehr, die man behandeln kann, wie man will, und wo man sogar noch etwas Gutes tut, wenn man sie beseitigt, weil dann die Menschheit gereinigt wird von diesem Übel. Wir kennen ja das. Das betrifft nicht nur Christen, das betrifft manchmal auch andere Bewegungen. Da erzählt eine Augenzeuge aus dem Gefangenenlager in Nordkorea, wo ganz starke Christenverfolgung herrscht. Ich sah, wie 8 christliche Gefangene einen großen Metallkessel mit geschmolzenem Eisen trugen. Ein Wachoffizier schrie sie an und benutzte dabei sehr gemeine Worte. Morgen ist der Tag des Gedankenreinigens, schrie er sie an. Morgen geht ihr raus und sagt allen, dass es keinen Himmel gibt, an den man glauben kann, dass es keinen Gott gibt, sonst müsst ihr sterben, versteht ihr? Es herrschte Schweigen. Keiner der Gefangenen antwortete dem Offizier. Der wurde wütend und begann, die Männer zu verfluchen. Und er ließ sie auf der Stelle ermorden. Wie er das gemacht hat, das möchte ich uns ersparen. Und das hat jemand zugesehen. Der war nicht Christ, der das geschrieben hat. Und der kam ins Nachdenken über das. Der hat gedacht, wie kann das sein, dass Menschen sich das gefallen lassen? Dass Menschen das erdulden? Wie kann ein Mensch das erdulden? Was glauben die denn? Und dieser Mann ist dadurch zum Glauben gekommen. Weil er realisierte, da sind Menschen, die haben offenbar etwas, wo sie überzeugt sind, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Die wenigsten Menschen haben etwas, wo es sich dafür lohnt, zu sterben. Die meisten sind frustriert, weil sie alles verlieren. Aber da waren Menschen, die offenbar etwas hatten, wo es sich lohnt, dafür zu sterben, das hat diesen Mann, als er das fürchterliche Geschehen beobachtete, ins Nachdenken gebracht. Was glauben die denn? Was macht die denn so stark? Und er wurde selber Christ. Tertullian, ein Verteidiger des Glaubens, sagte, und doch hilft all euer noch so ausgeklügelte Grausamkeit nichts, Christen auszurotten. Ein Lockmittel ist es eher für unsere Gemeinschaft. Zahlreicher werden wir, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. Weil Menschen überlegen, warum gibt es da Menschen, die bereit sind, für etwas zu sterben? Was haben denn die für eine Überzeugung? Jesus sagt uns in solchen Situationen ein wichtiges Wort. Ein Wort, das ich immer wieder gerne lese und weitergebe. Einige von uns haben das auch an der Taufe von mir bekommen. Ist ein Wort, das mich, als ich jung zum Glauben kam, in 19 Jahren sehr geprägt hat. Und sehr geholfen hat, immer wieder mich auf das Wesentliche auszurichten. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Ihr müsst auf Gott schauen, nicht auf die Menschen. Menschen können euch nur das Leben nehmen. Zwar nur das Leben, das wir hier haben, aber das ewige Leben, das Jesus uns geschenkt hat, kann uns niemand nehmen. Leben im Widerstand. Wir haben heute den Sonntag, wo wir besonders an Christen denken, die unsere Geschwister sind, die mit uns im Himmel sein werden und Jesus anbeten, die jetzt leiden, weil sie Christen sind, die verleumdet werden, über die man fürchterliche Dinge erzählt, bis hin, dass sie Menschen hassen würden, dass sie lieblos seien, dass sie Kinder opfern und weiß ich was, alles, was man erfindet, um Menschen zu demütigen. Das ist so. Das wird immer so sein. Und wenn wir meinen, dass wir in Zürich vor dem für die nächsten Jahrhunderte verschont bleiben, für das würde ich die Hand nicht ins Feuer legen. Bei aller Verfolgung ist es aber immer wieder höchst interessant zu sehen, dass Christen die nötige Kraft bekommen, dass sie sogar im Leiden drin ermutigt werden. Und so heißt es, als die Apostel vom Gericht kamen und da praktisch abgekanzelt wurden, heißt es, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden.